Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wir sprechen im Fazit über zivilen Widerstand vor Panzern und über die Haltung des deutschen PEN zur Forderung eines Totalboykotts russischer Bücher und Verlage durch ukrainische Institutionen. Zu Beginn wollen wir eine Stimme aus Kiew hören. Olena Jasinskaja ist an der UNESCO-Welterbestätte der Sophienkathedrale zuständig für internationale Zusammenarbeit. Als Wissenschaftlerin hat sie die mittelalterliche Geschichte der Ukraine studiert. Meine Kollegin Elena Gorgis hat Olena Jasinskaja im Keller ihres Wohnhauses erreicht. Es liegt nicht weit entfernt von der Kathedrale. Bisher hat sie noch gezögert, aus der Stadt zu fliehen. Die Sorge ist groß, dass der weltberühmte uralte Kirchenbau bei Kampfhandlungen und vor allem durch Luftangriffe zerstört werden könnte. Aber warum soll gerade diese Kathedrale so gefährdet sein?
Our enemy like symbols.
Unser Feind liebt Symbole und die Sophienkathedrale ist ein Symbol. Sie ist eine der ältesten Kirchen aus der Zeit des Mittelalters. Sie ist 1000 Jahre alt und sie ist das Herzstück der ukrainischen Geschichte und des ukrainischen und östlichen Christentums. Sie ist zu Beginn des 11. Jahrhunderts gebaut worden und ist ein Herzstück der Kiewer Rus, des Vorläuferstaats der heutigen Staaten Russland, Ukraine und Belarus. Darum ist sie so wichtig, nicht nur für unsere Geschichte.
Meine Redaktionskollegin hat Olena Jasinskaja gefragt, ob sie Hoffnung hat, Putin könnte die Kathedrale vielleicht aussparen. Es wird ihm ja eine gewisse Nähe zur russisch-orthodoxen Kirche nachgesagt.
We are sure that this enemy is not a believer.
Wir glauben, dass unser Feind kein Gläubiger ist. Er kann kein Gläubiger sein, weil er zerstört und tötet und ihm ist nichts heilig. Er mag es, sein Geschichtsbild auf der Kiewer Rus zu begründen, aber er lügt immerzu. Deshalb hat er das historische Zentrum von Tscherniw bombardieren lassen. Die Stadt liegt nahe an der russischen Grenze. Dort gibt es auch Kathedralen aus dem 12. Jahrhundert und sie haben sie bombardiert.
Wir wollten wissen, ob es Versuche gibt, Schätze aus der Kirche in Sicherheit zu bringen.
The biggest treasure is the cathedral itself.
Der größte Schatz ist die Kathedrale selbst. Ihre Wände, ihre Mosaike, ihre Fresken. Wir können sie leider nicht verstecken. Es gibt wenige bewegbare Denkmäler in der Kirche. Die Kirche selbst ist das Denkmal. Unser einzigartiges Kulturerbe, die Sophienkathedrale von Kiew. Sie ist das Symbol unserer Geschichte und unseres Staates. Das Herzstück der Ukraine, deren Existenz von kompletter Zerstörung bedroht ist. Wir bitten aufrichtig um eure Hilfe und euren Schutz. Wir bitten, die Kräfte der ganzen Welt zu vereinen, um diese Barbarei des 21. Jahrhunderts zu verhindern. Eine Barbarei, die man in jüngster Geschichte so nicht gesehen hat.
Dieser Hilferuf kommt von Olena Jasinskaja. Die Sophienkathedrale ist 1000 Jahre alt und gehört zum Weltkulturerbe. Die vielen Bilder und Filmaufnahmen, die uns seit einer Woche aus der Ukraine erreichen, bezeugen die todbringende Gewalt, der Bürger durch russische Flugzeuge, Waffen und Panzer ausgesetzt sind. Einer der ersten Filmschnipsel, die ich im Netz gesehen habe, hielt den Moment fest, in dem ein Panzer auf einer leeren, breiten Straße einen abrupten Schwenk vollzog und das ihm entgegenkommende kleine Auto überrollte. Der Panzer setzte zurück und man sah ein plattgedrücktes Blechwrack, in dem sich die Überreste eines Menschen befanden, der Sekunden vorher noch geatmet hat. Wie verzweifelt müssen Menschen sein, die sich Panzern ganz bewusst in den Weg stellen? Klaus Lengewy hat Politikwissenschaft gelehrt und gibt die Blätter für deutsche und internationale Politik heraus. Am 27. Februar, dem vierten Kriegstag, hat der Bürgermeister von Dnipro-Rutne im Süden der Ukraine es gewagt, mit einer Gruppe von Männern einem anrückenden Panzer den Weg zu versperren. Der Fahrer drehte tatsächlich ab und kehrte um. Dieses todesmutige Handeln von Zivilisten ruft ein berühmtes Foto aus dem Jahr 1968 wach. Sie haben es, Herr Lengewy, als junger Mann sicherlich in der Zeitung gesehen.
Ja, ich habe es gesehen. Es stammt vom 21. August 1968. Das war der Überfall der Sowjettruppen auf die Tschechoslowakei. Das Foto ist in Bratislava. Das wusste man damals gar nicht so genau. Viele haben gesagt, es ist in Prag. Es ist der Platz vor der Universität in Bratislava. Dort sieht man im Bildzentrum einen Mann stehen, der sich sein Hemd aufreißt und einen Meter vor ein auf ihn gerichtetes Panzergeschütz und den Panzer stellt und diesen aufhält. Er reißt sich das Hemd auf, und um zu zeigen, hier ist das nackte Leben, was ich eurer brutalen militärischen Gewalt entgegensetze. Man sieht den Panzer, man sieht auch sowjetische Militärfahrzeuge, man sieht auch eine wütende Menge, die in gemessenem Abstand dahinter steht. Und wir kennen ja die Fotografien auch aus anderen Gelegenheiten, wo in Prag, in Bratislava und anderswo und bis hin zum Platz des Himmlischen Friedens 1989 am Tiananmen-Platz in Beijing sich Menschen mit dem bloßen Leben dieser Gewalt entgegengestellt haben. Das Foto stammt von einem damals noch sehr jungen Fotoreporter, Ladislav Bilik. Der hat für eine Zeitung gearbeitet. Der Mann, der dort zu sehen ist, ist sehr viel später identifiziert worden. Es ist ein damals 47-jähriger Klempner namens Emil Gallo. Bilik ist für dieses Foto nie berühmt geworden. Es ist auch unter anderem Namen verkauft worden. Und Gallo ist als Held dieses Prager Frühlings, der sich den Panzern entgegenstellt, auch völlig anonym irgendwann verstorben.
Wie wichtig sind solche fotografisch festgehaltenen Aufnahmen von Momenten, in denen ja die ganze Asymmetrie der politischen Gegner ins Auge sticht?
Ja, zum einen zeigt es die Verzweiflung, in der wir jetzt sind. Und ich kann das sehr stark nachvollziehen. Ich bin seit Tagen in einem gewissen moralischen, gefühlsmäßigen Ausnahmezustand, weil ich mich mit diesen Helden auch sehr stark identifiziere, aber natürlich ihre Leiden nicht zu ertragen habe. Und zum anderen, es gibt mir großen Mut. Denn zwar hat weder Emil Gallo noch sonst wer die russischen Panzer damals aufhalten können. Er hat nicht verhindert, dass die Tschechoslowakei noch 20 Jahre länger besetzt war, aber hat eben auch nicht, aber die Panzer haben eben nicht verhindern können, dass die Kommunistische Partei irgendwann abserviert wurde, dass Václav Havel der Staatspräsident dieses Landes wurde und dass die Tschechische Republik heute ähnlich wie die Slowakei ein demokratisches Land mit guten Werten ist, was sich eben aus dem Sowjetblock herausgelöst hat. Und ich will damit sagen, am Ende siegt die Freiheit. Am Ende ist dieser Mut kein bloß symbolischer, kein nur verzweifelter. Es ist einer, der uns die Botschaft gibt, dass dort gekämpft wird und dass wir diejenigen, die dort kämpfen, bedingungslos unterstützen müssen.
Sie haben gesagt, Sie sind in so einer Art moralischem Ausnahmezustand. Auch wie gehen Sie, Herr Lengewy, um mit all den Informationen, die ja auf uns einstürmen? Wie filtern Sie das?
Ich habe zum einen natürlich durch meinen Beruf eine relativ professionelle Herangehensweise, aber der Ausnahmezustand kommt auch dadurch zustande, dass ich vor 18 Jahren in Sarajevo in einer belagerten Stadt war und völlig verzweifelt war, wie wenig auch dieser Stadt, auch den Bosniern, Solidarität im Westen entgegengebracht wurde. Also immer herrschte diese realpolitische Versessenheit, dass man mit stärkeren militärischen Gegnern unbedingt verhandeln müsse, dass das schon irgendwie gut würde. Und Sarajevo ist mehrere Jahre belagert worden. Es war unter dauerndem Beschuss einer um die Stadt herum gelagerten serbischen Artillerie und von Scharfschützen, die auf den Dächern standen und wahllos Leute abgeknallt haben. Und da hat es sehr, sehr lange gedauert, bis der Westen reagiert hat. Und ich bin verzweifelt über die doch immer sichtbare aggressive Haltung des sowjetischen Imperialismus und jetzt des russischen Imperialismus gegenüber den Ländern, die sie als ihre Vasallen und Satelliten bezeichnet haben. Ich hoffe, dass diese irrtümliche Wertschätzung, die dem Regime Putin, aber auch seinen Vorläufern entgegengesetzt wurde, jetzt endlich zu Ende ist, dass wir den Schuss gehört haben und dass wir aufgewacht sind.
In einem Text für den Spiegel haben Sie über Putins Vordenker, den 1962 geborenen Alexander Dugin, geschrieben, dass er Putin zum Idol einer weltweiten faschistischen Bewegung gemacht hat. Diese Bewegung, die ja auch Gefolgsleute im Westen hat, wird ja nicht ruhen.
Nein, sie wird nicht ruhen. Ich hoffe, dass sie jetzt in der Defensive ist. Ich denke, dass Putin sich in der Ukraine sein eigenes Grab geschaufelt hat. Ein Grab, in dem leider tausende ukrainische Leichen liegen werden, um es klar auszudrücken. Aber ich denke, dass das Ende von Putin ist und dass damit auch das Ende gekommen ist für die Unterstützung all der rechtsradikalen, völkisch-identitären, nationalistischen und auch faschistischen Bewegungen, die er auf der ganzen Welt, inklusive in Deutschland, inklusive in Frankreich, gestützt hat, dass es ein Ende ist dieser permanenten Desinformationskampagnen, die uns verrückt gemacht hat, die Leute wirklich verwirrt hat in massenhafter Form. Ich hoffe, dass es damit jetzt ein Ende ist und dass jetzt eben sich die Demokratie, die freiheitliche Demokratie weltweit gegen ihn durchsetzt. Ich glaube, dass auch der Charakter dieses Regimes von Putin, dass das jetzt endlich durchschaut wird, wenn man es vor 2, 3 Jahren oder da, wo ich den Text über Dugin vor 8 Jahren geschrieben habe, da wurde man noch der Verharmlosung des Nationalsozialismus und der Übertreibung des Alarmismus in Richtung Russland geziehen, nach 2008 Georgien, nach 2013/14 Krim und Ostukraine. Wenn man überhaupt solche Begriffe wie Autokratie, Diktatur oder auch eben Faschismus in den Mund genommen hat, aber der faschistische Charakter dieses Regimes ist doch jetzt ganz offensichtlich.
Über zivilen Widerstand vor Panzern habe ich das Gespräch mit Klaus Leggewi begonnen und bei Kreml-Ideologen und faschistischen Bewegungen sind wir angekommen. Vielen Dank dafür, Herr Leggewi.
Ich danke auch.